Titelkampf mit Christian und Nick.
Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin?
Zigaretten.
Bitte?
Zigaretten.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte mir vorstellen können. Aber ich habe wieder Bock auf die Nationalmannschaft. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Titelkampf. Also hättest du mich vor einem Monat gefragt, so hätte ich gesagt, boah, nee, also das kann mir schon gestohlen bleiben. Mhm. Oh, aber jetzt ich würde so Musiala da zusammen oben Ton sehen. Ne? Schon vorher, schon so halt die Tage, wo sie zusammen trainiert haben, ne? Und
war schon
hart.
Süßenstein, sagst du?
Ne. Ja, ultra. Also, wie geht's erstmal? Das ist doch die wichtigste Frage.
Ich sag mal so, Wochenende war langweilig, weil kein Fußball, ne? Aber ich war von der zweiten Halbzeit, wie Deutschland gespielt hat gegen Frankreich. Es war schon, ja, hat
würdest
sich
du sagen, lassen. Würdest du sagen, du bist euphorisiert?
Nee, noch nicht.
Also, ich glaube, also für jeden, der hier neu ist, auch im Laufe der Woche ein paar neue Abonnenten dazu bekommen, herzlich willkommen. Wenn ihr gute Fußballtakes haben wollt, habt ihr euch auf jeden Fall den falschen Podcast ausgesucht. Nee, aber ich glaube, hier werdet ihr den realsten Take zu dieser ganzen Nationalmannschaftsgeschichte jetzt auch gegen Frankreich bekommen. Also, weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin weder so krass euphorisiert. Ich habe schon Bock auf die Spiele, aber ich bin jetzt auch nicht so am Haten, wie ich da schon wieder andere. Also ich weiß auch nicht, wie man da noch haten kann, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, hier kriegt man die ehrlichste Meinung.
Ja, ne? ja.
Also, die Franzosen, ich meine, das Ergebnis alleine schon, zwei Tore geschossen, wo ich dir da vorher noch geschrieben habe, boah, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt ein Tor machen, dass man halt einfach so krass gebrandmarkt von den Wochen davor, ne, oder von den Spielen davor. Und dann halt aber auch kein Gegentor zu bekommen gegen die Franzosen, die ja eigentlich immer mindestens schon eins machen, selbst wenn sie keinen Bock haben.
True.
Das ist schon, da hast du schon gesehen, dann, also,
ja, vor allem,
das war denen schon krass wichtig, das Spiel, ne?
Ich hatte auch das Gefühl, gerade so zwischen der, um es ein bisschen besser auszudrücken als Christoph Kramer, zwischen der 30. und 45. Spielminute des Spiels.
Also sorry, aber mal ganz kurz, ne? Christoph Kramer hat gesagt, im Sportstudio oder was weiß ich, war das ARD, ZDF, keine Ahnung, scheißegal, öffentlich-rechtliche, hat er gesagt, dass Deutschland
bisschen was aushalten muss, oder wie war es?
Gegen die Franzosen, gegen die Franzosen ein bisschen was aushalten musste zwischen 30 und 45. Er hat nicht mal Minute gesagt. Oder 30. und 45. Also, wenn das nicht gewollt war, und das kann es eigentlich nicht sein, weil ich glaube, die Jahreszahlen passen noch nicht so ganz, aber dass er das so formuliert hat.
Ging fast genauso viral wie dieser eine Screenshot, wo doch Nagelsmann irgendwie eine Anweisung von der Seitenlinie gemacht hat.
Ich hab's gesehen, Lars, hör auf.
Ach, Digga, Internet verloren, wirklich Internet so verloren aktuell, aber
ich weiß nicht, ist einer mal jetzt in den letzten Tagen durch Elsass und Lothringen gefahren? Haben die da schon alles abgeriegelt?
Kein Politik-Podcast hier. So,
okay.
Um das auszuführen, was ich sagen wollte. So. Zwischen der letzten Viertelstunde der zweiten der ersten Halbzeit so wie die dann nochmal angelaufen sind, dachte ich schon, boah, wenn die das Tempo dann halten, dann wird es vielleicht kritisch in der zweiten Halbzeit. Also war krass überrascht, wie solide das dann in der zweiten Halbzeit war. Und hast du das mitbekommen in der Halbzeit, was da auf Twitter abging?
Worauf bezogen?
Mittelstädt?
So halb. Ja.
Oh, Alter, also klar, dass du halt.
Kann ich kurz was bevor du es sachlich formulierst?
Nee, ich will es auch nicht sachlich formulieren.
Achso, okay.
Digga, in welcher Welt leben wir? Das, der beste Linksverteidiger, den wir aktuell wahrscheinlich in der Bundesliga haben, ja, dass dem da. Direkt nach 15 Minuten, wo er zwei, dreimal von Dembélé überlaufen wurde, was halt jedem wahrscheinlich passiert wäre, wirklich jedem, ja, dass dem da alles abgesprochen wurde. Und das Schlimmste fand ich, muss ich jetzt leider mal so sagen, da kam ganz, ganz viel aus der Kölner Richtung, von wegen, warum da nicht Finkrefe steht. Sorry, aber der wäre wahrscheinlich, keine Frage, der Typ hat Potenzial, aber der wäre wahrscheinlich doppelt so oft überlaufen worden. Aber keine Ahnung, was das da soll. Aber
hilf. Also, mal ganz kurz an alle, die Mittelstädt jetzt für das Spiel kritisiert haben oder auch in der Halbzeit kritisiert haben, egal ob Köln-Fan oder nicht, an euch alle, haltet eure Fressen. Wirklich, haltet die Schnauze. Echt, das ist, und der spielt das allererste Mal in der Nazio. Auf dem Niveau hat er bisher auch noch nicht gekickt. Also auf dem Niveau, damit meine ich gegen solche Gegner. Dembélé ist, glaube ich, von der Mittellinie zum gegnerischen 16er der beste Spieler, den es gibt auf der Welt. Also wirklich, sage ich, so war ich hier sitze. Ist mir scheißegal, was ich dafür Hate bekomme. Der Abschlussschwach finde ich ihn und die Flanken kommen auch nicht so geil von Dembélé. Auch ja, er ist beidfüßig, aber ganz ehrlich, ich finde, er schießt mit beiden Füßen nicht so gut.
Beidfüßig schlecht.
Ja, also schlecht wollte ich nicht sagen, aber ich finde ihn jetzt nicht so breit. Aber
der Typ ist halt doppelt so schnell wie der Postbote, wenn er vor deiner Tür steht und gerade eingeben will, Paket nicht antreffbar oder Zustellungsperson nicht antreffbar, wie er dann wegrennt, weil er nicht klingeln will, weil ich ihn unten vor der Tür sehe.
Und der schlägt Haken, das hat die Welt noch nicht gesehen, ja. Also ganz ehrlich, guck dir mal an, was der mit Davis da veranstaltet hat. Teilweise, da konnte Bayern dann auch froh sein, dass er so einen leichten Holzfuß hat und den sonst wohin geschwagt hat, den Ball jedes Mal. Aber Alfonso Davis hat sich deutlich, deutlich, deutlich schlechter angestellt als ein Mittelstädt, der das allererste Spiel gemacht hat gegen so einen Gegner und in der Nationalmannschaft. Also ganz ehrlich, dass er da fast das Eigentor noch macht, das ist völlig Pech. Ja, das passiert jedem Spieler.
Er hätte aber auch fast eins gemacht. So. Eins
so,
von den beiden hätte er reingehen können, bitte.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich zieh meinen Hut voll. Der hat das so krass gut gemacht.
Wenn du es auf die ganze Leistung beziehst, waren das 10, 12, maximal 15 Minuten, ja. Aber trotzdem, über die gesamte Spielleistung war das mehr als nur solide. Und
er ist ja trotzdem, und das ist ja eigentlich das Krasse, das darf man immer nicht vergessen, er ist trotzdem, er da so eine Granate als Gegenspieler hatte, ist er trotzdem offensiv auch aufgetaucht. Ne?
Ja,
also der hat sich nicht versteckt. Das ist dann für einen Außenverteidiger, der lässt sich dann natürlich gerne mal ein bisschen weiter nach hinten fallen. Ich fand ihn zum Beispiel offensiv ein bisschen auffälliger als Kimmich, weil bei Kimmich hast du schon gemerkt, ich meine, der hatte auch noch Mbappé auf seiner Seite, klar, keine Frage.
Ja.
Aber bei dem hast du schon gemerkt, der hat es dann eher ein bisschen, der hat sich eher mal ein bisschen fallen lassen, damit er da nicht hinterherrennen muss so oft, ne? Also kurz vor Schluss ist dann einmal passiert. Ich glaube, ganz abstellen kann man es nicht. Aber ich glaube, alle haben gewusst, worum es geht. Also, dass das Spiel, weil wäre das Spiel in die Hose gegangen, die hätten es nicht mehr geschafft, bis zur EM zu kippen, die Stimmung. Sage ich dir sowas.
Glaube ich auch nicht.
Und also
du merkst ja schon so langsam, wie so.
Nicht mehr hinbekommen.
Ja, mag sein, aber da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Da können wir froh sein, dass unser Trainer unsere Spieler nicht öffentlich anzählt, nachdem sie 4-0 gewonnen haben. Keine Ahnung, was Kölmanns Mission ist. Der muss ein persönliches Problem mit Xavi haben. Nee, das passt schon. Und ich glaube, jetzt ist es auch egal, ob sie morgen gegen Holland vielleicht nur unentschieden spielen oder sogar knapp verlieren, glaube ich. Ja, du merkst ja schon langsam, dass die Leute Bock haben. Gerade so jetzt auch mit dieser Petition zum Beispiel bezüglich der Torhymne, ne, wo alle Major Tom haben wollen. Geht ja gerade mehr als viral.
Ist aber, ich weiß nicht, ob das eine Fake News war oder so, aber angeblich erlaubt es die UEFA nicht, eigene Torsongs zu haben bei der EM.
Aber frech, Junge.
Weiß nicht, ob es Fake News ist. Keine
also, aber Ahnung. Ich finde es ja geil, dass die Leute, dass du zumindest merkst, dass die Leute so Bock drauf haben und sowas dann auch mit einer Petition oder so zu initiieren.
Da gehen wir nach drei Spielen raus, das Lied läuft nicht ein einziges Mal, weil wir kein Tor geschossen haben. Herzlichen Glückwunsch,
Mannschaft. Aber es ist ja
völlig festgefahren am Boden.
Nicht so losgelöst, meinst du? Nee. Ob es die Torhymne sein muss, weiß ich nicht. Ja. Ich fände es auch geil, wenn es irgendein geiler Scooter-Song wäre oder so, den jeder einfach nur besoffen mitgrölen kann.
Christian,
doch,
hör
nein,
auf.
Junge, du kommst mit irgendwelchen Beckenbauer-Songs, Junge, bei der Nazio, was willst du?
Ja, gute
du?
Freunde.
Kommt gar Digga, da
bei
kommt gar keine
was soll da, hallo?
Nein,
was soll
Digga, da kommt, doch gar keine, da kommt doch gar keine Stimmung auf, wenn die auf einmal singen, oh, gute Freunde, kann niemand trennen, Bruder.
Also ich habe das gesehen, bei Bayern hat's jeder mitgesungen. Jeder. Ja, jetzt und jeder, der ein bisschen den Franz geliebt hat, der will da mitsingen.
Ja, so. Aus nostalgischen Gründen, aber nicht um eine richtige Partystimmung
anzuzünden. Ich finde aber eine Heim-EM.
Aber da kriegst du ja
also, die hätten sich aber schon
in die Bude.
Was heißt Partystimmung? Es ist immer noch Fußball, die sollen immer noch
Erfolg. Ja gut, aber die wollen doch im Stadion auch mitkrönen.
Und ob ich jetzt bei Major Tom so krass Party-Vibes krieg oder bei Scooter, Bruder.
Scooter, wenn die da mitkrönen können.
Also jetzt aber mal wirklich Hand aufs Herz, Spaß beiseite, den Geschmack von 100% kannst du eh nie treffen. Ja, also das sowieso ist ja ganz nicht. Klar. Aber ich glaube, Major Tom ist noch so eins von den Dingern, selbst wenn Leute das nicht so feiern, die sind davon nicht so genervt, weißt du? Also die finden es halt, selbst wenn man es nicht geil findet, findet man es halt einfach nicht kacke. So, und True. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
True. So, ja, genau. Das stimmt.
Ja. Wenn das und klappt, wäre es ja geil. Also finde ich auf jeden Fall cooler funny. Als hier, wie heißt das andere? Was wir auch, das ist ja unser Song eigentlich, ne? Ja. Was wir vorher die ganze Zeit hatten. Ja, das ist eigentlich das Aktuelle. Ja?
Ist ja fast lame.
Kernkraft 400 oder so. Ne? Ja. Das
ist, also haben wir halt nächste Woche im Intro, haben wir gute Freunde, kann niemand trennen, Jungs.
Ja, so. Und ihr habt wahrscheinlich auch gerade schon Major Tom gehört. Ich denke mal, das wird irgendwie
wir können zum Abschluss nochmal für euch singen, wenn ihr wollt.
Ja. Nee, lass mal. Aber ja, also wie gesagt, die wussten schon ganz genau, worauf es ankommt, weil hätten sie das nicht gepackt, dann wäre die Euphorie gar nicht mehr möglich gewesen, glaube ich. Ich glaube, das Ding wäre durch gewesen. Muss aber sagen, also als ich die Aufstellung gesehen habe, hatte ich hier gleich geschrieben, boah, also zur Verteidigung, da sind nur so zwei Positionen, glaube ich, wo ich sagen würde, oder drei, ich glaube tatsächlich drei Positionen, wo ich sagen würde, da hätte ich eigentlich was anderes gemacht, bevor ich dann die Aufstellung gesehen habe. Aber ansonsten, weil sie jetzt schreiben, boah, Nagelsmann baut das komplett um und die tun jetzt wieder so, als ob das so aus dem Nix käme. Mal ganz ehrlich, hättest du deine Aufstellung gemacht, du wärst doch bis auf zwei, drei Positionen, hättest du es doch genauso aufgestellt, oder nicht?
Ich sag mal so, also von vorhin hätte ich wahrscheinlich eher an
also zwei, nicht drei du selbst, sorry, nicht so, du selbst, sondern was du gedacht hättest, was dann letztlich auflaufen wird.
Tatsächlich dachte ich genau, dass er so auflaufen lassen wird.
Ja. Deswegen weiß ich nicht, warum es so überraschend für viele war. Aber
fand ich null überraschend. Merkst du, hast du ja auch allein an den Nominierungen gemerkt, so mehr oder minder, ja. Oder wie er die Tage davor gesprochen hat. Wenn es jetzt darum geht, wie ich aufgestellt hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Spieler, maximal zwei ausgetauscht. Können wir auch nochmal drauf zurückkommen gleich.
Ja.
Aber
das kommt dann bei den negativen Sachen.
Ja, also was heißt negativ? Wir können ja auch direkt dazu kommen. Also das, was wir beide wahrscheinlich meinen, ist halt Gündogan, der in der Aufstellung quasi verschwindet. Ja. Und für mich in dem System fehl am Platz ist der Typ, keine Frage. So, okay, bevor ich jetzt anfange. Wie alle auf den sozialen Medien wieder kommen, von wegen hier, kurz vor Ende der Karriere wollen sie dem hier nochmal den Özil-Stempel aufdrücken. Leute, geht null darum. Es geht hier voll und ganz einfach nur darum, dass der ein super Fußballer in der Liga ist und schon immer war, aber in der Nazio einfach so gut wie noch nie überdurchschnittlich oder gut performt hat. Und es ist einfach so. Und dieses System passt auch einfach nicht dazu. Und dann muss
wenn ich dann noch was ergänzen darf, ihn als Kapitän, also ich hätte ihn auch nicht zum Kapitän gemacht, einfach aus dem Grund, weil er für mich spielerisch... Das war ja noch
Flick-Fehler, oder?
Nagelsmann hat ihn ja dann es war ja dann offen, ob er ihn noch als Kapitän haben möchte und er hat gesagt, jo, auf jeden Fall, er ist mein Kapitän. So, und da hätte er halt...
Vielleicht wollte er auch nicht direkt mit so einer Umstrukturierung reinkommen, weißt du?
Ja, aber er hätte doch sagen können, ich bin jetzt hier, ich gucke mir alles an und dann entscheide ich. Und jetzt fürs nächste Spiel oder für die nächsten zwei Spiele oder was das war, ist Ilkay noch der Kapitän. So, fertig, bums, aus. So, ne, ich hätte ihn nicht zum Kapitän benannt, einfach aus dem Grund, weil er für mich spielerisch nicht so unabdingbar ist, dass ich ihn halt nicht auch mal auf der Bank setzen würde. Und da finde ich, da kann man zwar sagen, ja, ein Kapitän kann auch auf der Bank sitzen, aber dann hast du das Emre Can Dortmund-Problem, weil gefühlt er eigentlich gar nicht der Kapitän ist, weil er dann auch eine Zeit lang, jetzt mittlerweile spielt er wieder, aber eine Zeit lang auch gar nicht gespielt hat. Also nur aus dem Grund, weil ich ihn nicht als Stammspieler drin hätte ich ihn auch nicht zum Kapitän gemacht. Aber muss dazu sagen, dass er von seiner Art her, dass ich ihn schon mag. Also er ist auch in den Interviews, ist
keine
schon
Frage.
Sausympathisch und echt ein intelligenter Typ und das ist schon alles okay. Und
geht
ich glaube,
auch nicht
der
darum,
würde,
dass wir den ja, in dem Kader, glaube ich, nicht brauchen. Aber in dem System, in der Aufstellung geht er unter, finde ich.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, er hat aber jetzt auch gegen Frankreich, er hat nicht nur unauffällig gespielt, er war unfassbar schlecht. Wirklich, ich habe in der 60. Sorry, aber ich habe in der 60. den ersten Pass von ihm gesehen, der zum Mann kam. Also, ja. Und dazu noch, finde ich, Musiala fand ich jetzt gegen Frankreich auch nicht so krass. Musiala hat seine Musiala-Sachen gemacht, die er, glaube ich, in jedem Spiel macht. Aber ich fand ihn teilweise ein Stück weit ja, nicht so richtig im Spiel drin, weil er schon sehr weit außen war. Würz hat das irgendwie ein bisschen besser hinbekommen. Wahrscheinlich auch, weil der mehr so auf der linken Seite war und immer wieder reinziehen konnte mit dem rechten Fuß. Und Musiala, merkst du, hat sich ein bisschen schwer getan. Kennt er auch nicht die rechte Seite.
Ja,
also
ich kann sagen, anfangs war er schon sehr weit außen auf dem Flügel.
Aber ja,
ich würde es
gerne
sehen,
rechts
wenn zum Beispiel,
halt, ne? Ja, schon ja, schwieriger, dann in der Mitte reinzuziehen.
Der ist ja eh lieber in seinen Halbräumen da vorne. Ja. Deswegen würde ich es ehrlich gesagt ganz gern sehen. Einfach, gut, Sané ist halt leider nicht fit, das wäre dann die Optimalbesetzung gewesen, meiner Meinung nach.
Fit ist er schon.
Ja, dass du halt einen Gündogan da mal rausnimmst, dann ziehst du entweder, oder die können ja im Spiel tauschen, ja, Musiala und Wirtz so ein bisschen auf der 10er- oder Gündogan-Position, dann hast du den Sané außen, den anderen, der halt gerade nicht im Zentrum ist, rutscht auf außen, so, und dann kannst du vorne von mir aus, kannst du den Havertz drin lassen in der Form, wie er aktuell ist, da kannst du aber auch den Undaf reinstellen oder, meiner Meinung nach, Füllkrug, ist mir egal, ja. Was jetzt zwar nicht meine erste Wahl wäre, aber
bei Füllkrug muss ich mein Veto reinsetzen. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht mag. Ich glaube auch, dass er echt gute Leistungen bringen würde bei Deutschland. Aber ich glaube, er würde mit seiner Spielweise her, würde er Würz und Musiala nicht so gut tun, wie es ein Undav und ein Havertz tun würden. Ich glaube, der würde Digi auch nicht hindern am Spiel. Aber ich glaube, noch besser würde es laufen mit einem Havertz und einem Undav, der sich auch mal fallen lässt, der mal die Jungs dann auch nach vorne ziehen lässt. Und
kann sehr gut sein. Kommt aber, glaube ich, auch super auf den Gegner drauf an, ob du was für robuste Innenverteidiger du hast. Safe. Ob du mal so einen Wandspieler brauchst mit dem Rücken
voll,
zum Tor, der die Bälle festmacht, dann brauchst du halt wieder eher so einen Füllkrug. Und das dann, wenn die sich von Spiel zu Spiel so ergänzen,
Egal, welche Rechnung ich mache, ich muss dann auch, weil du es jetzt gerade sagst, gegen so etwas tiefstehende Mannschaften, wo du mal einen Brecher vorne drin brauchst. Also mein Ergebnis, egal welche Rechnung ich aufstelle, mein Ergebnis ist immer Gündogan raus. Also es ist halt, weil diese Position, auf der da steht, das ist dann auch potenziell der erste, der für mich wegfallen würde, wenn ich halt dann mal angenommen jetzt, wir spielen hier gegen Ungarn und die stehen halt mit 10 Mann im eigenen Strafraum plus dem Torwart, dann würde ich halt tatsächlich mit Undav und Füllkrug spielen und oder Havertz und Füllkrug, je nachdem, das ist eigentlich dann wurscht, aber ich würde halt Gündogan rausnehmen, weil Würz und Musiala kannst du nicht rausnehmen. Das ist für mich No-Go. Geht nicht. Geht überhaupt nicht. Ja.
Verstehe es also
nicht.
Ich fand es, also wir können ja mal, wir gucken noch mal aufs Ergebnis. Wir werden ja eine Abstimmung laufen, ob sie meinen, dass das Gündogan quasi raus soll. Wir haben insgesamt 7.900 Antworten. So, Ergebnis, es sind tatsächlich, okay, ist ein bisschen verfälschtes Ergebnis aufgrund deiner dritten Antwortmöglichkeit. 33%,
habe ich dann auch gemerkt.
33% sagen, sollte gesetzt sein. 52% sagen, er gehört auf die Bank. Und 15% sagen halt, Sonny Kittel ist besser. Ja, weiß ich jetzt nicht.
Aber gut.
Aber ich finde es dann trotzdem.
Umfasst das Dritte nicht auch das Zweite? So ein bisschen.
Ja, irgendwie schon. Weiß ich nicht.
Aber es ist schon deutlich. Also schon alleine, dass die zweite Antwort über 50% sind.
Ja, und dann auch, also hier die ein oder anderen Kommentare von wegen, ein Triple-Gewinner oder Treble-Gewinner, um es mit City zu sagen, gehört auf jeden Fall in die Startelf, bla bla. Ja, Digga, spielen wir mit Steffen Ortega am Tor oder was? Ey, hör mir auf, komm, also.
Das
Argument zieht doch
Kriterium nicht.
Also wir sind ja zumindest endlich mal so weit gekommen, dass wir wieder leistungsorientierte Spieler auf dem Feld, nicht nur im Kader, sondern auch auf dem Feld haben. Ja, und dann wollen die mir damit kommen. Also
ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man immer sagt, ja, er bringt in der Nationalmannschaft die Leistung nicht. Ich habe jetzt ein paar Mal Barca gesehen. Ich finde ihn da auch.
Gut, das also kann ist ich jetzt nicht kein beurteilen. Spieler.
Ich finde ihn nicht so schlecht wie in der Nationalmannschaft, aber er ist für mich kein Spieler. Wenn ich jetzt keinen davon kennen würde, würde ich wahrscheinlich mit als letztes sagen, dass Gündogan mir aufgefallen ist von den Spielern, die da auf dem Platz stehen. Also es ist halt, aber ja, ich muss sagen, wäre er mir nicht so krass negativ aufgefallen, da hätte ich gar nichts gesagt, wenn er einfach nur so mal den Ball quergelegt hätte oder weiß ich nicht. Aber, aber es war schon, boah, der hat wirklich den Ball verloren. Ey. Es war
ja, Wahnsinn, also ich fand's auch eher auffällig und man hat viele auch gesehen, die, sage ich mal, derselben Meinung waren. Auch jetzt mal unabhängig von unserer Umfrage, so was man so gesehen hat, ne?
Aber es ist, also ich hatte zum Beispiel Doppelpass so ein bisschen geguckt, da redet gar keiner drüber, ne? Da wird dann halt auch ein Mittelstädt hinterfragt, ja? Also hört doch auf, ja? Oder ein Andrich wird hinterfragt. Ich sag dir, so wahr ich hier sitze, mit Andrich, Andrich neben Groß war hauptverantwortlich dafür, dass die Franzosen auch nichts hinbekommen haben.
100%.
Und ich hab's dir, also Gott ist nicht mein Zeuge, sondern Christian ist mein Zeuge in dem Fall. Ich hab's dir gesagt, also für mich gibt's da gar keine Option mit irgendwie Pascal Groß. Ich habe ihn diesmal richtig gesagt, den Namen. Auch Pavlovic, der ist halt noch ein bisschen zu jung und passt jetzt auch nicht so neben Groß. Also ist jetzt keiner, der gesetzt ist. Robert Andrich muss da auf der Position bleiben. 100%. Komme, was wolle. Der Typ, schon alleine das Interview danach, was er gegeben hat, wo sie dann über das Ding da mit Mbappé reden und er meinte, wenn er rot kriegt, habe ich alles richtig gemacht.
War der ja auch
das
recht.
Zeigt dir alles, was du wissen musst. Wirklich, du brauchst so einen Typen.
Das Gute ist, er kann gerade neben Groß eigentlich zu, sagen wir mal, 95%, er ist exakt diese Rolle übernehmen, die er zum Beispiel dem Xhaka jetzt in der Zeit übernommen hat, wo Palacios verletzt war.
Ist so.
Das passt einfach. 1:1. Ich finde, also ich fand Andrich schon immer einen guten Brecher-Sechser, sage ich mal so, neben jemand anderem. Aber der hat unter Alonso auch nochmal einen riesen Sprung gemacht, finde ich, musst du einfach so sagen.
Das Fußballerische, also das rein Fußballerische, die Übersicht, die er hat, die Pässe, die er spielt, also auch die Passhärte, die er hat, also das ist schon noch ein Next Level zu seiner Union-Zeit oder auch vor Alonso, ne? Also das ist schon nochmal ein Unterschied, also er hat echt einen krassen Sprung gemacht. Muss aber auch dazu sagen, einer, der nicht gespielt hat, David Raum. Bin jetzt nicht der Riesenfan von dem, muss ich ehrlicherweise sagen.
Wissen wir
alle. Aber der hat spielerisch hat der, finde ich, dies Jahr auch nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Ja. Also ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, als ich Leipzig gesehen habe. Er ist nicht mehr der sonst hatte ich den immer so als mehr oder weniger Flügel, der einfach so 500 Flanken schlägt im Spiel und einer kommt dann mal auf den Kopf. In Erinnerung, aber der hat defensiv echt zugelegt. Also ist fast vielleicht sogar mittlerweile eine defensivere Option zu Mittelstädt. Aber also Mittelstädt, finde ich, hat sich in dem Spiel absolut
super verkauft.
Für weiteres empfohlen. Also gar kein Thema. Die Innenverteidigung, das. Wolltest du noch was zu Mittelstädt sagen?
Ich wollte eigentlich nur was zu David Raum sagen, weil wir es immer oft ja von Spielern haben, die quasi hochkommen. Und man immer so von dieser verflixten zweiten Saison quasi redet. Ne? Man darf nicht vergessen, der hat eine Saison bei Hoffenheim sehr, sehr gut gespielt. Deswegen ist er zu Leipzig. Und letztes Jahr kam er dann ja so ein bisschen ins Wanken, sage ich mal so. Und du merkst ja wieder die Tendenz von diesem Jahr, die absolut nach oben geht bei dem leistungstechnisch.
Voll, muss man schon sagen.
Und das ist das, was du öfters sagst oder was wir beide sagen, zu diesem zweiten Jahr dann in der Bundesliga auf Profiniveau, auch in so einer Mannschaft. Und siehst du ja dann jetzt, also finde ich, ist schon auffällig. Ja, aber bevor wir zur Innenverteidigung kommen, eine Sache noch, wo wir auch beide eigentlich uns quasi wirklich parallel geschrieben hatten, was uns auch noch aufgefallen ist zu Andrich, was endlich mal wieder einer macht, einfach mal von hinten draufbolzen, egal ob das Ding aufs Tor kommt, entweder Ecke oder er geht halt mal drüber. Aber dieses Ball ins Tor tragen müssen, was ja so oft davor, sage ich mal, zelebriert wurde, weil wir gefühlt, okay, mit Füllkrug dann schon, aber davor ohne Stürmer gespielt haben, ist auch mal wichtig so ab und zu.
Ja,
und natürlich das fand ich einfach gut. Nicht jedes Mal.
Nicht zu übertrieben, weil das wirkt dann irgendwann verzweifelt. Ne? Aber genau so, wie es jetzt in dem Spiel war, war es perfekt. Einfach auch mal zwischendurch zeigen, hier, ne? Wir sind ja da. Und dann aber auch mal, das sind so mentale Geschichten, ne? Dann triffst du mal halt ein auf einer ungünstigen Stelle oder so, wo es mal ein bisschen wehtut. Ja, und dann denkt er sich auch in dem Augenblick, ich drehe mich mal eher weg. Ne?
Ja, ja.
Also der hat ja auch einen guten Schuss. Also ich so finde
ja,
das auch
100 gut. Pro, ja. Ja. Und ja. Sonst finde ich immer so, ich kann mich noch dran jetzt in den Spielen davor immer so, wenn ich gesagt habe, oh, schieß doch mal. Dann hat keiner geschossen, natürlich wieder umgedreht, zur Seite hinter. Und jedes Mal, wenn der Ball irgendwie zu ihm ist, so, boah, Digga, bolst doch mal drauf. Genau in den Momenten hat er drauf gebolzt und ich fand's
ja nicht. Voll.
Yes.
Dann, genau, Innenverteidigung. Also yes, im Tor, Ter Stegen hat's gut gemacht, der hat einen gut gehalten. Der ist dann aber, wenn Neuer wieder fit ist, ist er aus. Ist Neuer im Tor. Jo. Ist halt einfach so, muss man, ich finde auch diese leidige Diskussion immer so unerträglich, wirklich, hört doch auf, ey. Also, Neuer ist
froh sein, dass
schon
wir
alleine
so drei Torhüter haben, fertig, aus.
Ja,
Diskussion
echt, ja.
Zu erster, zweiter, dritter, die Rangliste ist fest
ja,
und gut ist.
Ist so. Wirklich, unabhängig davon würde ich aber trotzdem Ortega mitnehmen, als dritten Torwart.
Als ersten dann, ne?
ja, muss ja ein Triple-Gewinner drin sein. Nee, aber als dritten Torwart einfach aus dem Grund, weil er sich halt auskennt mit Situationen, wo er dann einfach ins kalte Wasser geschmissen wird. Und ich finde, er bringt ein anderes Profil mit als gestandene Torhüter wie Baumann, Lehne und so. Die sind halt immer im Kasten. Also, und Ortega ist eigentlich genau das, was du dann in dem Fall brauchst, wenn er dann spielen müsste, weißt du? Und deswegen finde ich, fände ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Aber ja, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ist auch egal, kommt sowieso nicht zum Einsatz wahrscheinlich. Innenverteidigung. Oh Gott, nee, bitte. Also, wenn das hier so ein Fantral-Ding wird, wo er hier Tim Krull reinbringt, oder wie der hieß. Der immer gegen die Latte haut.
Also, ne?
Oh Mann, ey. Innenverteidigung. Rüdiger und Tah. Es ist so Bad Cop, Good Cop, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen.
Ja.
So Tat, so der ruhige.
Macht halt sein Ding.
So, immer wenn ich den so, auch wenn der so guckt, er guckt immer so lieb, immer so. Ja, wenn er dann hinten da verteidigt. Das ist so eine sehr ruhige
Wahnsinn. Hast du Rüdiger da mit seinem Spirenzi nebendran? Und, jo,
ja,
ist passt
und Rüdiger
schon.
Den, ja. Also der Typ, der muss wirklich, der muss mal untersucht werden. Das ist nicht normal. Was der da wieder gemacht hat, wo der, weiß nicht, wer das war, was Thüram, wahrscheinlich, ist immer Thüram, wenn es so um so ekelhafte Sachen geht, wo der sich da hingeschmissen hat, obwohl, ich glaube, das war Fofana oder so. Und der dann
auch
gleich wieder hin ist und den wieder ausgelackt hat.
Manchmal geht es dir wirklich gar nicht gut, aber ich feiere sowas, es ist halt.
Ist schon geil, ja. Aber
du musst den ja nicht mögen, ja, es muss nicht, ja. Das ist halt immer in einem gewissen Maß, ja, natürlich, aber.
Aber wenn es nicht läuft, dann wenn es nicht so geil läuft, dann bringt einen das, glaube ich, schon echt in Verunsicherung.
Gut,
ich glaube, weil er hört
ne?
auch nicht auf damit, ne? Und ich finde auch bei der letzten WM hast du schon gemerkt, dass er ist keiner, der das. Also da, ich finde es krass, dass er ihn zum Abwehrchef gemacht hat, Nagelsmann. Ich meine, ich glaube, Tah wird wahrscheinlich auch nicht weniger Abwehrchef hinten drin sein, um das Ding da zusammenzuhalten. Aber Rüdiger ist für mich echt ein kleiner Chaot. Ich finde, wenn es gut läuft, ist es geil, so einen im Team zu haben, um dann auch die Spannung hochzuhalten. Aber wenn es nicht so gut läuft, dann wird es manchmal ein bisschen überspannt. Ja,
profitiert jetzt aber, glaube ich, auch von dieser Viererkette. Vorher, wenn der da immer auf dieser linken Position in der Dreierkette gespielt hat,
das Ganze fand ich
immer,
knicken.
Da war der, weil alle immer gesagt haben, oh, Rüdi Abi muss starten. Digga, genau in dieser Dreierkonstellation immer, fand ich, war der wirklich dieser Unruhepol hoch 10.
Ist so. Und auch, ich sag's immer wieder, der Sechser ist der wichtigste Mann auf dem Feld. Und da bleibe ich dabei. Wenn du einen guten Sechser hast, sind die Innenverteidiger auch immer besser. Ja, und wenn du einen Andrich davor hast, der dann sich auch zwischendurch wieder ein bisschen fallen lassen hat und so, das hilft dir ungemein als Innenverteidiger, weil du eben nicht immer in diese frontalen Zweikämpfe kommst. Ja, das merkst du bei Bayern halt auch ganz oft, dass dann De Ligt oder ein Upamecano, der kann damit auch nicht so umgehen, wenn er da immer frontal auf den Gegenspieler zulaufen muss, dann tritt er halt mal über den Ball und so. Das hilft ungemein, wenn du da einen Andrich zum Beispiel halt hast. Ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Aber Anton fand ich interessant, kam dann rein auf der 6. Hm. Echt, ich, auch nicht gedacht, dass er den auf die 6 stellt. Ja, ja, hätte, finde ich, zur Zeit, wie er spielt, eigentlich auch echt verdient zu starten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er
spielt oder schon, zumindest mal ein paar mehr Minuten. Ich bin mal gespannt, wenn der es jetzt morgen gegen die Niederlande macht, ob er dann halt mal mehr als drei Minuten kriegt.
Ich glaube, er wird genauso aufstellen wie jetzt bei dem Spiel.
Ja.
Würde ich meinen.
Aber
vielleicht probiert er mal was anderes auf der 6 nochmal. Vielleicht lässt er Andrich unten und packt mal den Groß dahin.
Ich glaube, Andrich lässt der durchspielen. Der will das jetzt einspielen.
Ich hoffe,
das hat zu gut funktioniert. Wenn er es nicht macht, boah, schwierig. Ja.
Ja.
Was ich aber auch geil fand, was wir auch, sage ich mal, seltener in letzterer Zeit gesehen haben, ist, wenn wir 2-0 geführt haben oder generell geführt haben, dass du halt in der 70. nochmal 2 Offensive bringst. Ja, mit Führich und Müller. Und in der 80. nochmal 2 Stürmer. Oftmals war es ja dann so, dann kam ein Defensiver rein oder noch ein Verteidiger hier und da. Fand ich echt, also jetzt, was heißt nicht mutig, aber ich fand es gut. Ja.
Fand es auch sehr gut.
Weil ich habe auch oftmals das Gefühl, wenn du dann so gut, jetzt hier ist es ein Freundschaftsspiel, da geht es um nichts. Aber oftmals ist es ja dann trotzdem so, ne, da mache ich immer hier mal einen Florian Kohfeldt Gedächtniseinwechslung. Ne? Immer
Thomas Verteidiger Tuchel hat das auch drauf.
Immer schief. Immer verteidigen.
Ja, Tuchel hat das auch drauf. Da bringt er noch Upamecano rein. Oder auch schon alleine die generell, ich finde es immer schwierig, die Verteidigung zu wechseln. Also die Viererkette. Ja. Also ich finde die Viererkette, du kannst dann vielleicht mal einen Außenverteidiger kannst du rausnehmen. Aber Innenverteidiger sind für mich ein absolutes No-Go. Wenn es wirklich drauf ankommt, das Spiel auch zu gewinnen, kannst du nicht. Ich bin der Meinung, das kannst du nicht machen. Kannst die Verteidigung nicht auseinanderziehen.
Nee, safe nicht. Und du hast ja so ein Gespür, wenn die schon vorher, sag ich mal, 70, 80 Minuten gut verteidigt haben, sendest du ja, wenn du defensive Einwechslungen machen würdest, wenn es jetzt nur ein 1-0 gewesen wäre, ne, sendest du dem Gegner ja schon Signale, okay Jungs, wir stellen uns jetzt hinten rein, wir verteidigen noch, gehen Konter, macht mal. So, und gegen so schnelle Franzosen kann sowas schiefgehen, würde ich sagen.
Ja.
Aber, naja. Ich bin gespannt. Bin auch so langsam, also jetzt nicht euphorisch, aber ist es jetzt nicht so.
Aber man kriegt schon Bock wieder aufs nächste Spiel.
Genau, also ist es nicht so, dass ich sagen muss, oh, okay, wir haben.
Beziehungsweise, wenn ihr es hört, ist es
mich nicht so, weißt du?
Ja.
Deswegen, ja.
Ich habe ja mein Trikot schon bestellt, also ich meine, das spricht nicht mehr. Aber über einen möchte ich noch reden und dann können wir zumindest das Spiel auch gegen Frankreich zumachen. Wir müssen über Toni müssen wir reden. Also jetzt mal hands down, wirklich. Ich glaube, das ist zurzeit der beste Toni Kroos, den ich hier gesehen habe. Und man würde meinen, dass er jetzt so in das Alter kommt, wo er eigentlich dann halt schon Leistungsknick nach unten hat. Aber ich finde jetzt gerade, auch als ich ihn in der Nationalmannschaft gesehen habe, ich weiß nicht, wie sehr ihn das körperlich noch mitnimmt, so ein intensives Spiel, weil er hat sich schon reingehauen. Aber ich finde,
als der da Tchouaméni einmal umgesetzt hat, ich dachte, jetzt gibt's Krieg. Ne? Ey, Tchouaméni ja vorher schon so ein bisschen mit wem war es, wo er so ein bisschen aneinander geraten ist? Wo ich mir dachte, wenn es da noch 2-3 Zweikämpfe gibt, können es auch knallen.
Weiß ich nicht. Mit Würz, ne? Glaube ich.
Mit Würz, genau, ja. Da dachte ich auch, oh, das könnte kritisch werden, ne? Also in dem zählbaren Spiel.
Ja.
Aber als der Kroos den einmal umgeflext hat, alter Schwede, ich glaube, aua.
Ist so.
Also jeder Realverantwortliche dachte da gerade, ach du Scheiße, was bei dem kaputt. Das ist aber das Ding, Toni Kroos kann es sich halt erlauben. Wäre es andersrum gewesen,
mit dem Deutschen, ne?
der Junge, der hätte erstmal 2 Wochen nicht trainieren dürfen. Also.
Ja, safe. Ja. Aber ich fand das so süß, nach dem Spiel stand er mit Kamavinga und Tchouaméni zusammen und die standen so vor ihm, wie so Papa mit seinen 2 Kindern. Hat er denen noch so ins Gesicht getätschelt, so gleichzeitig, das war voll süß. Aber ich bleib dabei, also ich habe noch nie ein besseres Spiel von Toni Kroos im Deutschland-Trikot gesehen, als das gegen Frankreich. Und das meine ich wirklich, so weit ich hier sitze. Das war absoluter Wahnsinn von Start to Finish. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, nach 6 Sekunden spielt er da einen Jahrhundertpass auf Würz aus der Drehung. Geist, das musst du erstmal so hinkriegen. Das Würz den dann so macht, ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Aber der passt auch. Also Wahnsinn. Ich war wirklich positiv überrascht, wie er da aufgetreten ist mit seiner ganzen Art und Weise, wie er dann auch die Mannschaft, das kenne ich so gar nicht von Groß. Das bin ich aus den letzten Jahren.
Ich weiß nicht, ob das nochmal diese extra Erfahrung ist, die der jetzt inzwischen gesammelt hat. Und dieses, er hat ja echt ein riesen gutes Standing international, muss man ja einfach mal sagen. Und ist halt nicht mehr so der, keine Ahnung, 28
vielleicht
oder
ist es das 26. Alter,
ich glaube schon, dass es viel ausmacht mit dem Alter.
Vielleicht auch generell, ich meine, was man auch sagen muss, er ist ja jetzt gerade über Social Media und seinen Podcast und so, ist er natürlich auch nochmal sozial ganz anders drauf. Ne? Also er ist viel mehr vernetzt und was das mit dir persönlich macht, ist natürlich auch so ein bisschen, du kriegst natürlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, bist vielleicht ein bisschen lockerer, wenn es dann auch mit anderen Leuten irgendwie zusammen, wenn du mit denen zusammen bist und so. Vielleicht hilft das auch ein bisschen, dass er so ein bisschen mehr mit denen kommunizieren kann und möchte auf dem Platz. Weil vielleicht liegt es auch an den Trainern, weil immer, wenn ich gehört habe, dass irgendwer über Kroos bei Real Madrid redet, was eine 180-Grad-Drehung zu dem, was in Deutschland bis zu dem Zeitpunkt in der deutschen Nationalmannschaft passiert ist, hat auch Rüdiger gesagt, er kennt ihn immer gar nicht, wenn er in der Nationalmannschaft ist. Vielleicht hat ihm das auch gefehlt, dass da vom Trainer nicht mal so aber kam, so, ne, du bist der beste Spieler hier, du bist nicht nur mein Spielmacher. Ja,
und so weiter und so fort. Ich glaube, also gut, den wahren Grund werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Kann auch ein Gemisch sein aus allem, aber ich glaube, woran es auch liegen könnte, vorher war der ja immer nominiert, immer gesetzt, pipapo. Ne, bevor er dann jetzt gesagt hat, er macht nicht mehr weiter. So. Und da war ja, sag ich mal, der deutsche Journalismus für so Spieler ist ja schon super anstrengend, weil du in Deutschland gefühlt nur kritisiert wirst. Oh, genauso gut, wie wir es jetzt. Das. Genauso wie wir es ja jetzt eigentlich auch bei Gündogan machen. Ja, wir haben 2-0 gewonnen, was beschweren wir uns überhaupt? Trotzdem. So. Und jetzt kommt er zurück als, ja, sag ich mal, strahlender Realstar, ja, der alles schon gewonnen hat. Und ist das vielleicht ein Puzzleteil, was uns wahrscheinlich gerade fehlt. Und aber weil er jetzt quasi schon aufgehört hat und so erfolgreich mit Real ist, ihn aktuell die Medien halt so hochgelobt haben mit diesem Comeback auch, ne? Ist auch wieder ein ganz anderes Standing dann von der journalistischen Seite aus, ja? Hätte das jetzt nicht gefunzt, ja? Und er hätte wieder, jetzt mal ganz böse gesagt, so wie es die Presse dann wahrscheinlich dargestellt hätte, nur Querpässe geschoben, dann wäre wieder was los gewesen, so.
Ja, also, es ist aber auch, wie gesagt, wenn er dann halt aber auch einen neben sich hat mit so einem Andrich oder wie auch immer, dann kommt er natürlich auch viel besser zur Geltung.
Klar.
Weil dieser klassische Sechser ist er halt, also er ist schon Sechser, aber nicht das, was sich die meisten Leute unter einem Sechser vorstellen, weil das ist Andrich. Ne? Und deswegen wird es dann, es wird ihm dann halt auch ein Stück weit nicht gerecht, wo du das mit den Medien sagst. Ich dachte, ich fall vom Glauben. Da sagen die doch tatsächlich, ARD oder ZDF, wo auch immer das Spiel lief, dass Toni Kroos auch zwischenzeitlich sehr auf Kriegsfuß mit den deutschen Fans war, wegen der schlechten Stimmung und so.
Da haben die Lack
gesoffen? Ich saß vorm Fernseher und hab dann so vor mich hingebrüllt, obwohl es keiner natürlich gehört, aber ich hab so gerufen, ihr seid das Problem, nicht wir. Der Typ wird nach seinem fünften Champions-League-Sieg oder nach dem sechsten, ich glaube nach dem fünften war es, mit Real Madrid, wird der gefragt, warum das denn schwierig war, das Spiel. Hallo? ich glaube nicht, dass der noch Bock auf euch hatte, um ehrlich zu sein. Aber gut.
Komm Esther, mach du, komm. Oder nee, es war nicht Esther, wer war es? Keine Ahnung. Laura und Laura war es dann, ne?
Ja, stimmt, ich glaube. Aber ja, also ich dachte mir so, hey, was erzählt ihr da? Ey?
Ach, ich kann das, ich kann das nicht mehr hören. Gefühlt jede Woche gibt einen Grund, warum ich keinen deutschen Fußballsender mehr abonniert habe, aber
pass auf, ich hab noch einen Schmankerl für dich, ja?
Mhm.
Thema Nationalmannschaft. Mhm. Thema Frankreich-Spiel ist abgehakt, oder?
Ja, ist durch, Digga. 38 Minuten, reicht.
Dann habe ich was Schönes. Ich habe nur ich habe es mir noch nicht ganz angeguckt. Das heißt, es wird so eine leichte Live-Reaction jetzt hier drauf. Aber ich fand die Idee ganz interessant. Ich lese mal vor, ja. Die deutsche Nationalmannschaft hat einen Hype. Glaube, wir könnten den Hype noch verstärken mit einem Glamour-Pärchen wie Taylor Swift und Travis Kelce. Es folgt ein Thread mit meinen Vorschlägen.
Nein.
Als allererstes
ich weiß,
Kimmich ich weiß, und Annalena Baerbock. Überschrift: Stark auf der Außenposition. Dann haben wir.
Solange Dieter nach der Trennung nicht auch ein ganzes Album über Kimi schreibt, ist okay.
dann habe ich Kai Havertz und Claudia Obert. Ach, es wird Zeit für einen neuen Toyboy. Also Havertz, okay. Also das Bild, was sie herausgesucht haben, sieht schon Love Island-mäßig aus, muss man sagen.
Oh, wild.
Jetzt kommst du ins Spiel. Wie heißt die Blonde bei Discounter?
Die Blonde bei Discounter, meinst du jetzt die...
Mit der Brille. Ich hab's ja nicht geguckt.
Ich komm grad nicht drauf. Wie heißt die? Moment, jetzt muss ich selbst nachgucken, ich weiß es gar nicht.
Clara? Nee, Clara Lange ist wahrscheinlich die Schauspielerin, ne?
Pina müsste sein, ja. Clara Lange. Oder Clara Lange. Ja, Pina heißt die eben in der Serie.
Ah, okay. Wie ist die so in der Serie? Ist die so ein bisschen wortkarg?
Nee, die hat einen Stock im Arsch.
Okay. Weil die haben sie mit Florian Würz zusammengetan. Oh. Und haben gesagt, beide einfach wahre Poeten.
Ja. Ja. Vielleicht sind ja die Großeltern dann auch beim Spiel, ne?
Ja. Alter. So, dann haben wir Toni Kroos mit J-Lo. Die Überschrift ist einfach, würde ganz gefährlich kommen. Warum auch immer. Und dann Maxi Mittelstädt mit dem Autor des Beitrags. Philipp heißt der. Der hat das geschrieben. Also Philipp wird hier wahrscheinlich nicht zuhören, aber schöne Grüße, Philipp. Und er hat geschrieben, einer muss ja den Anfang machen, ich würde mich opfern. Alter hat auch noch Kimmich mit unserem Gesundheitsminister zusammengetan.
Oh, perfekt.
Antonio Rüdiger mit Alice Weidel, auch interessant.
Ach du Scheiße.
Robert Andrich mit Heidi Klum, hätte Potenzial. Mm. Manuel Neuer mit Bill Kaulitz. Lieber Sané mit Nina Chuba. Jetzt kommt hier auf einmal ein Bild von Lasogga und seiner Mutter, wie sie ihn oberkörperfrei da betatscht.
Nein.
Füllkrug mit Barbara Schöneberger. Okay. Ein Pferd und Thomas Müller. Keine Ahnung, was das jetzt heißen soll.
Also das Beste war immer noch das Erste mit Baerbock. Also.
Ja, gut, auf den Außenpositionen. Oh Mann, ey. Ach, ich muss dir mal vorstellen, der gute Philipp sitzt da auf X und denkt sich, boah. Wer könnte denn jetzt mal unser Glamour-Pärchen werden?
Genauso wie doch damals, gab es doch auch so eine Zeit lang auf Twitter, wo doch irgendeiner gerankt hat, welche Bundesliga-Trainer in der Kneipenschlägerei wie performen.
Ja, ja.
Junge,
ja,
das war das Beste.
Es gab wir hatten damals gewonnen.
Ich glaube, Bielica, oder?
Nee, der war der noch gar nicht da.
Aber davon gibt es auch eine Edition, die habe ich auf jeden Fall gesehen.
Auch irgendwer, der, ich glaube, Urs Fischer, relativ ruhig, mit allen Wassern gewaschen, ein echter Psycho in der Schlägerei, war schon im Knast. Und so. Oh Mann, ey.
Herrlich.
Ach, ich liebe Twitter.
Ja, manchmal aber auch geht das in ganz, ganz falsche Richtung
auf dieser Plattform. Ich sag mal, ich liebe Twitter zu 50%.
Sagen wir so.
Jetzt Frage. Machen wir die unsere Angreifer
ja,
jetzt
komm,
oder
ja.
In der nächsten Folge?
Nee, lass ruhig jetzt, oder?
Jetzt, ja. Okay, pass auf, dann bevor wir uns dem widmen.
Weil ich meine, heute sind wir eh relativ short, weil morgen ist erst Holland und so viel haben wir nicht. Und da unsere Folgen, sage ich mal, über die Nazio, glaube ich, immer besser ankamen, wenn sie kürzer als länger waren. Deswegen würde ich mich da vielleicht.
Aber da war auch noch keiner euphorisiert, Christian.
Ja, loslassen.
Jetzt sind wir sind alle losgelöst jetzt. Pass auf, bevor wir uns dem widmen, müssen wir noch den Gewinner des Spieltags raushauen. Oder Gewinner der Woche.
Gewinner der Woche? Boah, das wird jetzt echt schwierig, weil.
Deutschland? Ich sag jetzt, Maxi Mittelstädt ist für mich der Gewinner der Woche. Ich finde, der hat seine Sache. Und da muss man halt auch einfach mal vielleicht ein bisschen den Jungen dann auch noch mal ein bisschen überschwänglicher loben. als man es jetzt vielleicht machen würde nach seinem 50. Länderspiel. Ich finde, der ist der Gewinner der Woche. Der ist auf einer Position reingekommen, wo, finde ich, Deutschland seit Jahren das größte Problem hatte. Sage ich ganz ehrlich, nicht die Stürmerposition. Ich finde, also Real Madrid zeigt auch mit Bravour, dass man ohne Stürmer klarkommt. Oder kann. Hinten links war für mich schon immer das größte Problem der Deutschen. Und deswegen ist Maxi Mittelstädt für mich der Gewinner des Spieltags. So.
Ja, jetzt kommst du. Schwierig. Also wirklich schwierig. Ich will eigentlich keinen außer Nation nehmen, aber es war jetzt nichts, was mir anderweitig irgendwie groß hängen geblieben ist. Ja, keine Ahnung. Toni Kroos ist zu einfach. Wen nehme ich, Nick?
Schwierig. Du kannst ja vielleicht Nike nehmen.
Ach, hör mir auf. Ey, wenn wir das Fass jetzt aufmachen, dann sind wir noch eine Stunde.
Das können hier. Können wir das nochmal ganz kurz ansprechen in der nächsten Folge, aber meinetwegen muss es auch nicht sein. Können wir vielleicht machen, weil ich dann
nochmal. Wir machen es eine Minute lang. Wir machen es eine Minute. Abgesehen vom Trikot. Du kannst doch keinen Deal ablehnen. Der gefühlt, was war, es war mehr als das Doppelte, oder?
Es war auf jeden Fall mindestens das Doppelte, was du bekommen. Hey, komm. Also statt, glaube ich, also, 400 waren es 800 irgendwas oder so.
Ja, und bei den Sponsoren, Verträgen oder so, die wir sowieso haben oder brauchen, gerade auch in der Nationalmannschaft, ach, und da brauchen die mir nicht hier mitkommen mit, ja, aber die, das deutsche Marke, dies, das, Ananas, ja. Oder was auch die ganzen Politiker gelabert haben mit von wegen, irgendeiner hat Nike als Fantasiemarke bezeichnet. Junge, ja, halt einen Rand. Ja,
also. Dann soll er sich mal, also ich hoffe, das war nicht einer, der im Wirtschaftsbereich tätig ist von den Politikern, weil Nike einen krassen Umsatz dieses Jahr gemacht hat und Adidas zum ersten Mal seit Jahren rote Zahlen.
Die sollen sich auf ihr Parteiprogramm konzentrieren und nicht auf einmal irgendwelchen Sponsorenverträgen hier bei der DFB irgendwie rein. Also die labern doch auch nicht hier, nee, wir kippen jetzt Buberts legal, ja, weil wir stehen dagegen. Also, come on.
Also, aber das ist ja ein ganz guter Stichpunkt, den du genannt hast. Deutsche Marke hier oder hin oder her. Die deutsche Marke zahlt einem spanischen Verein das Dreifache jährlich von dem, was die der deutschen Nationalmannschaft geboten haben. Ne? So. Also in die Richtung kann man es halt auch mal machen und so ehrlich muss man dann auch einfach sein, da hört dann halt auch ein Stück weit, also Heimatliebe schön und gut, ich glaube auch dem DFB ist diese Entscheidung echt nicht leicht gefallen, gerade in der jetzigen Situation, wo man gerade bedacht ist, Ruhe zu wahren und hat ja auch eigentlich ganz gut bisher jetzt funktioniert die letzten Wochen, muss man ja auch sagen, ich finde Rudi Völler macht da einen super Job, bringt auch so eine gewisse Lockerheit mit, die, was ich eigentlich so auch aus Leverkusen gar nicht so von ihm kannte, aber ich finde ihn eigentlich relativ cool. Nachwuchs. Ist echt so. Aber wie gesagt, da hört es dann auch für mich auf. Also, weil warum soll das immer nur in eine Richtung laufen?
Ja, es ging mir übel und auf dafür dieses ist, Thema. Also das war wirklich. Ja.
Und wäre das nicht das Doppelte gewesen oder in dem Ausmaß unterschiedlich, schwöre ich, so weiche Sitze, hätte der DFB gar nicht drüber nachgedacht. Aber in dem Fall ist es halt so. Und ich finde auch völlig legitim mit den Zahlen, dass man sich dann so entscheidet. Und ganz ehrlich, ob da jetzt Nike und oder Adidas drauf ist. Also, zwar schade drum, weil Adidas gehört halt seit Jahren dazu. Ja, aber
dann müssen sie sich auch richtig anstellen. So.
In den nächsten, weißt du, 100 Jahre später wird keiner mehr sagen, Nike gehört nicht mehr zur Nationalmannschaft, wenn es normal läuft. Aber irgendwann ist es halt so.
Solange man nicht in Hummeltrikots spielt. So, dann mein Gewinner der Woche.
Oh Gott.
Ey, ganz einfach, nehme ich Dings hier. Wie heißt der von Österreich? Baumgartner. Der hat
ein geiles Ding.
Ja. Noch schneller als Würz dieses Tor geschossen. Nach 6 und Sekunden, glaube ich, war es. Er läuft einfach durch.
Ja.
Bruder, linken Haken, rechten Haken, zieht ab, Tor. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja. Also.
Der österreichische Vinicius Junior. Jetzt haben wir schon den deutschen Vini Junior, nämlich Chris Führig. Führig Junior. Fury Junior und Gatti Junior haben wir jetzt auch noch. Oder Baumi Junior.
Ich glaube, dem müssen wir einen anderen Spitznamen verpassen als Fury Junior. Ich glaube, das könnte ganz schnell
Baumgartner Ham.
Fehlinterpretiert werden. Hey, aber hast du hier, hast du gelesen, was Wirtzi gesagt hat die Woche? Nee. Was sein Idol war früher?
Nee.
Hast du nicht mitbekommen?
Also ich sag, ich glaube, ich habe es mitbekommen, deswegen bin ich gerade am Grübeln. Was hat er denn? Warte, lass mich
also
mal
überlegen. Also ich kann dir sagen, er hatte damals ein Trikot von einem Vorbild. Ja. Und dieses Trikot war grün-weiß.
Aber nicht Diego, ne?
Nein, nein, es war nicht Diego. Es war, boah, Junge, das war ein Spieler, den hätte ich auch fast in meine Legendenelf gepackt.
Ach so, Johan Miku? Wieso?
Da habe ich dich erwischt. Digga, Marco Marin.
Ehrlich?
Ja.
Das hat er nicht ernsthaft gesagt.
Er hat es wirklich gesagt, ja. Sein großes Idol war Marco Marin und er hatte ein Trikot von dem.
Also ich meine, gut vor Marin so, ne? Ich, ja, war ja auch ein Spieler so.
Deutsche Messi, Alter.
Ja, Lionel Marin. Aber dass er den jetzt nennt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich finde, dafür war so seine Leistungsspanne zu kurz, weißt du? Aber dass der zwischenzeitlich
nicht nur die Leistungsspanne, mal, sondern dachte, auch wow, ne, seine Konstanz war ja auch,
ja. Ja, das meine ich ja. Ne, also ja. Er war zu kurz richtig gut. Viel zu kurz.
Aber cool,
dass er ihn nennt.
Nur gut bei Gladbach fand ich und bei Bremen, als er dann zu Chelsea ist, war das ja ein ständiges Ausgeleihe. Ich weiß nicht, der wurde ja 6-mal ausgeliehen oder so damals und dann hat er ja auch nochmal, kurz vor knapp ist der doch auch nach hier, nach all, irgendwo nach Saudi-Arabien.
Der hat dann so, überall, ja. Naja, war, glaube ich, auch zwischendurch in Griechenland oder so. Aber finde ich cool, dass er ihn nennt. Der hätte jetzt auch wieder irgendwas Stumpfes sagen können, wie Neymar. Safe. Ja, oder so, aber dann.
Safe.
Der meint mal irgendwie ein kultiges. So, apropos aber, kultig, das ist der beste Übergang, Christian. Sagen, danke, danke, danke.
Ich fange an.
Ja, wieder zur Info, wir haben uns für die Ü35 WM haben wir uns überlegt, wer denn so kultig ist, der für uns in die Legendenelf passt, in einem 4-3-3-System. Diesmal sind nur Bundesligaspieler dran und kann auch ein bisschen absurder sein, aber es sind so die Spieler, die uns irgendwie noch in Erinnerung geblieben sind auf den jeweiligen Positionen. Ja, dann start doch mal.
Also, wenn wir schon bei grün-weißen sind und ich habe eigentlich echt, ich hatte ja, glaube ich, gar keinen drin, ne? Jetzt,
ich glaube, für die Bundesliga-Edition. Gegen gewehrt.
Genau. Ja. Ich fand es allerdings schwierig, also nicht schwierig, jetzt Stürmer zu finden, aber ich fand es schwierig, so klassisch mit Flügelstürmern, muss ich sagen.
Ja.
Deswegen habe ich wirklich, ich habe einfach drei Stürmer genommen, die auch mal ein bisschen so, ne, aber ich habe einfach drei Stürmer, die mir in eine Birne kommen, wenn ich denke, so ab 2000er, sage ich mal, aufwärts. Ich fange an mit einem Grün-Weißen. Hugo Almeida. Ich habe
Oh, shit, stimmt.
Junge, der hatte eine linke Klebe, das war nicht mehr normal und da fand ich auch, da waren auch Naldos Freistöße nichts dagegen. Der hatte eine Klebe gehabt, das war geisteskrank.
Geiler Bundesliga-Kick. Ich hatte mal das Gefühl, der hatte so einen unproportionalen kleinen Kopf für seinen massiven Körper.
Ja, ja.
Junge, der hatte so einen Mini-Kopf. Und bei FIFA war es immer richtig schlimm. Da hatte der wirklich so einen Mini-Schädel.
Als der dann irgendwann mal kahl geschoren kam, Junge. Das Beste war eigentlich die Zeit,
gucken, um den Kopf zu finden.
Das Beste war eigentlich die Zeit, wo er sich dann, als er dann nochmal zu Hannover gegangen ist irgendwann, wo er sich so einen richtig fetten Pornobalken stehen lassen hat. Junge, das Ding hatte bestimmt, das war 5 Zentimeter breit, was er da auf der Oberlippe kleben hatte. Geisteskranker Typ, hab den so geliebt war eine fucking Legende für mich. Auch wenn er jetzt, sage ich mal so, nicht komplett Stamm gespielt hat, weil halt Ailton und so weiter bei der Zeit noch dabei waren.
Ja, egal, etc. war trotzdem geil.
Der Typ, ein Ficker. So, deiner. Komm, wir machen wieder hier.
Wir machen jetzt ich hätte es mir ja einfach machen können. Ich hätte ja mal auf nostalgischer Basis einfach
googeln können.
Ibisevic, Demba Ba und Obasi nehmen können. Ich schwöre, das wäre hart gekommen eigentlich. Obasi war so geil.
Wirklich.
Aber auch nur so ein halbes Jahr.
Legit nur ein Jahr, glaube ich sogar. Also das,
ein halbes.
Du sagst halbes, die waren, genau, ja.
Ja, die waren zur Halbserie, waren die waren die
anderen. Wie ist andere neben Ibisevic, der die Freistellung. Saliovic war zehnmal geiler als alle von denen. Sag dir, wie es ist.
Ja. Ja, Saliovic war schon ein geiler Typ, muss man schon sagen. Auch die Elfmeter, der hat die Elfmeter ja reingeschwagt. Ja.
Junge, der Typ hat, wenn der geschossen hat, einen Freistoß oder so, hat er mit seinem Kopf sein Knie berührt. So einen habe ich nie wieder so abknicken sehen. Es war geisteskrank.
Jo. Wo ich hier gerade, weil ich dachte die ganze Zeit, wie hieß der bei Hannover, der Stürmer, der zwischenzeitlich so krass war, Mamdjouf. Ich kam Mamdjouf auf den Namen nicht.
Ich dachte erst, du sagst jetzt Jiří Steiner, Alter, dann hätte ich hier einen reingehauen.
Halt zum Maul.
Hey, der hat doch auch eine Saison über 20 Tore gehabt oder so.
Ja, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen.
Also, keine Ahnung, aber ja. Na, 20 war zu viel, glaube ich.
Ja, Didier Jakonan.
Ach, hör doch auf, jetzt kann ich nicht mehr nehmen. Mann, Schwein.
Als ob.
Ja, aber
den hast du eh nicht.
Doch, ich hätte ihn gehabt, aber ich habe...
Echt? Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt noch weißt, wer das ist.
Ja, Junge, also so ein Dickkopf kann ich nicht mehr vergessen. Also,
hatte der nicht zwischenzeitlich was mit Gina Lisa?
Da war mal was, auf jeden Fall, ja. Das war mal im... Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal angeritzt. Ganz am Anfang, als wir gestartet haben.
Ich weiß es nicht. Aber schon alleine dafür gehört er eigentlich in die Stadt.
Ja, okay, aber easy.
Okay.
Du hast es mir gerade einfach gemacht, weil dann muss ich dann... Ja, okay, gut.
So, gern geschehen. Ja. So, ich nenne jetzt aber meinen.
Ja.
Für mich ist es... ich nehme dir meinen recht früh, ist auch eher ein Stürmer gewesen, aber Emil Mpenza nehme ich.
Mpenza.
So, also Mpenza, glaube ich, hätte der damals sein Potenzial komplett abgerufen und auch dauerhaft und so. Der war von der Veranlagung her, Alter, das war so ein Biest, so eine Maschine. Wirklich, ich habe den so geliebt als Spieler, aber leider irgendwie nicht so den nächsten Sprung geschafft. Ich meine, guck ihn, ich habe es dir bei WhatsApp geschickt, gerade das Bild.
Ja,
guck ihn dir an, den Prachtjung.
Ist ein Viech gewesen, der Typ.
Mit seinem Scheife. Oh, der war aber gar nicht so groß, ne? Also der war ja relativ klein und quirlig, aber so durchsetzungsfähig. Also Wahnsinn. Echt geiler Spieler. Aber leider auch nicht alles abgerufen.
Nee.
Your turn, man. Your turn.
My turn? Okay. Ich habe noch mal ein bisschen gegraben. Und eigentlich werden... Marcelinho ja in unserer, hatte ich tatsächlich in der anderen Elf drin, ne?
Mhm.
Und eigentlich hatte Hertha einen Scorer, der eigentlich auch ein bisschen in Verruf war, aber eigentlich saisonübergreifend schon so 3, 4, 5, 6 Saisons dabei hatte, wo der ordentlich gescored hat.
Hertha, meinst du?
Marco Pantelic.
Pantelic. Ja, stimmt.
Junge, der immer mit seinen langen Haaren da, Hilfe.
Der Sergio Ramos vom Balkan.
Ey, wirklich, ich fand den immer irgendwie geil, ich weiß nicht wieso, ich hab den gefühlt. Und
wusste jetzt nicht, ob der, ich war hin und her gerissen, ich wusste jetzt nicht, ob der Marco Pantelic war.
Pantelic fand aber ich schon, fand ich irgendwie geil. Fand auch eigentlich früher die Hertha-Mannschaft, war eine geile Truppe und dann auch immer... Mit den Trikots und damals noch mit diesen geilen Bällen, das hat irgendwie alles so zusammengepasst.
Ist so,
war
auch das Hertha-Trikot, dieses Rot-Schwarze, was so in der Mitte geteilt war, das war hart.
Geil,
muss man schon sagen, das war schon hart. Ja. Fühle ich. Dann gebe ich dir jetzt meinen Stürmer.
Mhm.
Ich habe auch wieder bewusst keine Bayern-Spieler genommen, weil es zu langweilig ist. Würde ich dir würde ich die Bayern mit reinpacken, hätte ich jetzt Marco Mandzukic genommen. Mario Mandzukic.
Hättest du ja nehmen können.
Meine Güte. Mario Mandzukic ist ungelogen, hands down, für mich der beste Stürmer, den die Bayern jemals hatten. Und das ist schon eine krasse Aussage, wenn man Lewandowski hatte und Makai und so. Aber der Typ, was der geleistet hat für die Mannschaft, und der war auch noch treffsicher, der hat in ganz, 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 ganz wichtigen Spielen die Tore gemacht. Übrigens dann auch, als er zu Juve gegangen ist. Der ist so fucking underrated. Ist so... Wahnsinn. Ich kapiere das nicht, warum der immer noch so underrated ist. Nach so vielen Jahren müsste man es eigentlich eingesehen haben. Aber ja. Habe ich aber nicht. Ich habe kein Bayern-Spieler genommen, sondern ich habe tatsächlich einen Dortmunder genommen.
Oh.
Amoroso.
Oh, Amoroso sogar? Oh, okay. Ja. Okay.
Amoroso. Ja. Gab so eine gewisse Zeit bei Dortmund mit Amoroso und dann, glaube ich, Everton war auch noch dazu. Ich glaube, das war dann der Ersatz für Amoroso. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Boah, da weiß ich noch, auch rangeguckt auf Sat 1 und immer wieder Amoroso. Da hatte Dortmund dieses Trikot mit Eon vorne drauf, Ärmeln komplett.
war schon.
Boah, das war schon.
War schon echt, ein quirliger Kerl, der Junge. Also.
Ja. Auch nicht. Ich glaube, der hat dann tatsächlich irgendwie. Der hat schon ein paar Mal auch den goldenen Schuh gewonnen. Also ich glaube, der hat schon richtig genetzt. Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber hat auch nicht so krass lange angehalten, glaube ich, ne?
Nee, leider nicht. Aber ja. Ja.
Obwohl, wenn du viermal den goldenen Schuh gewinnen, kannst du eigentlich auch nicht von kurz reden, aber ja. Geht.
Ist wo ist, ne?
Aber jetzt kann ich dir mal. Ja, guck mal. 59 Spiele, 28 Tore für Dortmund. Eigentlich denkt man nicht ganz so krass, ne? Aber ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, welche Saison das war. Da hat er auch damals, aber der ist hängen geblieben auf jeden Fall.
Kann, ja. Ja.
Ja.
Aber also jeder kennt ja noch Amoroso, also bei aller Liebe. Also
ja.
Das war schon eine gute Zeit, die der da abgeliefert hat beim BVB. Keine Frage.
Ja.
Ne?
Aber auch relativ spät tatsächlich, ne, zu Dortmund gekommen. 2001, wie alt war der denn da? Da war der schon, ja, 27. Oh, also war jetzt nicht mehr, ne, war nicht mehr so jung, weil ich sehe gerade, der hat davor bei Guarani gespielt, super viele Tore gemacht, bei Kawasaki super viele Tore, bei Udinese Calcio hat er viele Spiele gemacht, also, ja. Interesting, sehr, sehr interessant.
Auf jeden Fall.
Uffe. Dann gib mir mal jetzt da nochmal.
Ja, ich hätte einen zunehmen können, was ich damals übelst gefeiert habe. Aber ich habe es gelassen. Ich okay. Musste mich für einen entscheiden. Und ja, sind zwei Griechen. Für einen habe ich mich entschieden.
Ja, Abinatidis.
Ja, safe.
Also, wer war der andere? Charisteas?
Nein, Digga, Theofanis Gekas, Alter. Die beiden.
Ach so, Junge. Gekas, ja.
Gekas und Amanatidis, ich glaube, die waren ja, ich glaube, 2011 waren die. Ich weiß gar nicht, oder eigentlich waren die dann überhaupt zusammen? Bin ich, doch, müssten. Ich glaube, doch, ja. Gekas war 10 bis 12 in Frankfurt und Amanatidis ja von 2005 bis 2011. Also.
War Gekas nicht dann auch bei Leverkusen?
Digga, Gekas war überall. Gekas war erst ausgeliehen. Ich kann mich noch genau erinnern. Der kam ja von Athen zu Bochum ausgeliehen. Dann hat die Saison drauf, hat Leverkusen den verpflichtet. Dann hatte der erstmal, warum auch immer, das verstehe ich bis heute nicht, warum der im dritten Jahr wurde dann nochmal ausgeliehen. Dann war er nochmal bei Hertha. Frankfurt dann danach und dann ist er ja in die Türkei gegangen. Aber ich hab den geliebt. Also Gekas und Amanatidis, wirklich ja, dieser griechische Doppelschlag da vorne, habe ich gefühlt.
Amanatidis sah immer ein bisschen aus wie der griechische Wolle Petri.
Ja, ist echt so. Also
inzwischen. Aber der sieht mittlerweile, ich habe den sogar lustig, dass du sagst. Ich habe den, glaube ich, der mittlerweile ein ganz schön adretter Mann, ne?
Ich wollte gerade sagen. Also
früher sah er aus wie ein Obdachloser, aber.
Sieht inzwischen, schon Babo-mäßig aus, würde ich so sagen. Gut, ja.
Kurze Haare.
Ja. Gut, ich sag mal so, der Abgang war nicht so schön bei Frankfurt dann am Ende, aber trotzdem, der Typ war 6 Jahre lang bei Frankfurt, hat über 140 Spiele für die gemacht. Der hat schon ganz, ganz wichtige Buden für die geschossen. Ja,
ja. Also. Sofort auch. Also ich glaube, wenn du sagst, nenn mir mal die Stürmer von Frankfurt, dann würde ich auch Amanatidis, glaube ich, würde ich sofort sagen und Alex Meyer natürlich. Aber ich glaube, der ist so krass eingebrannt in die Höhne. Also ja, den muss man schon kennen.
Safe. Ja. Gut, dann hau du mal dein letzter. Alright.
Aus. Ja, mein letzter ist eigentlich theoretisch Mittelfeldspieler und das ist mein Thomas kleiner... nein. Ist es nicht.
Schade.
Kann ich noch einen Dortmunder nehmen, Bro. das ist so mein, das ist mein kleines Ass im Ärmel.
Okay.
Mit dem ich jedes Spiel gewinnen würde.
Dein Ass.
Ich habe D'Alessandro habe ich ins Mittelfeld gestellt. Das war auch so einer, der ein bisschen leichter gefallen ist. Mhm. Ich hätte eigentlich auch neben De Jong hätte ich noch einen stellen können, der so richtig viele Freistöße rausgeholt hat, weil dann wäre jetzt mein Spieler.
Komm, nenn mir erst das Team. Ich will raten.
Gladbach.
Gladbach? Ja. Boah, aber jetzt nicht Raphael oder so.
Nein. Ronny. Nee,
Quatsch. Ach, wie hieß denn die Kante da nochmal?
Kante?
Er hatte denn nicht Kante so ein kantiges was? Gesicht, den du meinst jetzt?
Weiß nee, ich nicht.
Okay. So ein Buch. Ja, den so meine ich. So leicht. Der hatte doch aber auch so ein kantiges Gesicht.
Ich nenne ihn dir jetzt,
ja? Ich mein's, bin ich mir ziemlich sicher. Aber
Juan, ja. Fernando Arango Sainz.
So, aber hatte der nicht so ein kantiges Gesicht?
Ja, vielleicht ein bisschen schon. Ich weiß nicht, was du unter Kante verstehst. Für mich hat der so aber so Bruder, bei Freistößen.
Kantigen Unterkiefer.
Die Freistöße.
Er war schon ein ekliger
Typ. Jeder Freistoß. Gladbach kriegt irgendwie in der 90. irgendeinen Freistoß an der Seitenlinie, irgendwie 60 Meter entfernt vom Tor. Juan Arango kommt hin, legt den sich hin, guckt dich mal zum Tor, so zum Trainer, so von wegen, kann ich jetzt schießen? Und dann schießt er den einfach rein.
Aber auch wirklich so ansatzlos. Bis heute nicht.
Junge, ey, wirklich
aber Arango ansatzlos. Arango war auch, der hatte so eine Körperstatur, fand ich immer, auf dem Spielfeld. Egal wie du gegen den spielst, im Zweikampf oder gegen den läufst, du tust dir immer weh. Dem passiert gar nichts. Genau so einer ist,
so,
ist es.
Ja, ist echt so. Wenn du einen 12. Mann zur Verfügung hättest, also du hast so deine Formation, die sind alle eingestellt und dann würde dir einer sagen, so, surprise, surprise, du kannst jetzt noch einen Spieler nehmen und den einfach mit reinschmeißen. Ich würde immer Arango nehmen, auch heute noch. Mega. Ja, also, weil lass den da, denn soll er sich halt hinstellen irgendwo die ganze Zeit, soll er halt gar nicht mitspielen. Aber Freistöße, die muss er schießen.
Ja. Ich würde es am Braun geil nehmen.
Ja, wenn du hinten
liegst. Oder damals Fernandes im Pokal, wo er genau eine Minute auf dem Feld war und sich die Rote abgeholt hat.
Gab schon geile Kicker. Na gut, ich würde sagen, fortgeschrittene Zeit reicht dann auch für heute. Reicht. Als kurze Info, wir werden wahrscheinlich eine Folge voraufnehmen für die Zeit über Ostern. Sagen wir dann aber auch nochmal, wenn wir die Folge beginnen, nicht, dass euch dann wundert und uns beleidigt, weil wir wieder die Ergebnisse nicht auf dem Zettel haben oder keine Ahnung. Ja, wenn...
Von nächster also, Woche meinst du, ja.
Ja, haben wir ja dann nicht, ne?
Ja. Also halb aber, so wild. Wir bringen trotzdem die Folge, dass ihr trotzdem was auf Ohren habt. Ne? Schön beim Eier suchen, Kopfhörer rein. Ne?
Können auch gerne so tun, als ob wir die Ergebnisse, also wir nehmen auf und tun so, als würden wir die Ergebnisse wissen. Und dann könnt ihr ja mal checken, ob
wir können ja ein kleines Tippspiel draus machen. Ihr könnt ja für alle nächste Woche einmal tippen, uns auf Insta schreiben oder so. Ja. Und auch wenn es dir wahrscheinlich auf den Sack geht,
oh yeah.
Was eure Torhymne wäre, die ihr gern hören würdet, abgesehen ach so, von
Major Tom. Würde ich schon gerne
wissen. Weil so ein Song ist mal schneller so aus dem Handgelenk irgendwie in die Tasten gehauen als jetzt drei Stürmer, ne? Weil, da ist...
Und dann nächste Folge nennen wir euch unsere auch noch dazu und dann runden wir das ganze Ding ab. So also Christian, kannst du dir ja mal überlegen für die nächste Folge. Was dir einfällt. Ich überleg's mir auch. Ich nehme nicht gute Freunde, weil darüber haben wir ja jetzt schon diskutiert.
Ich und du nehm bitte auch nichts von Scooter. Scooter. Chill doch. Ich nehm
Leila,
Alter. Ja, können wir nächste Woche...
Vielleicht Malle-Kalle.
Malle-Kalle, Junge. Hör auf. Alge.
Ey, ich habe einen gelesen, der Top-Kommentar bei TikTok, der hat gesagt, Rettungsschwimmer-Beat. Nach Tor.
So, reicht. So. Nächste Woche, wir können auch trotzdem nochmal die, wir haben ja 1-2 Einsendungen von den Stürmern, nostalgische Stürmern, die können wir auch nochmal raushauen nächste Woche, aber
jo.
Das füllen wir schon, ne? In diesem Sinne.
Macht's gut. Bleibt euphorisiert.
Bleibt euphorisiert. Aber bleibt auch ein bisschen losgelöst. Tschüss.
Ja, tschüss. Das war's schon wieder mit dieser Folge Titelkampf. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.